Genau, einmal kurz, was ich heute genau irgendwie vorhabe und abhandle. Und zwar der erste Punkt ist der Klimawandel und deren Auswirkungen, was ich irgendwie kurz oder ganz kurz anreißen werde. Viele werden auch viel schon drüber wissen, nehme ich an. Der zweite Punkt ist Klimawandel und Tierproduktion. Da geht es um Emissionsquellen der Tierproduktion und vorsichtige Einordnung der Klimabilanz der Tierproduktion, also wie viel trägt Tierproduktion zu dem vom Menschen gemachten Klimawandel bei. Genau, die Entwicklung der Tierproduktion, wie hat sich die Produktion irgendwie zahlenmäßig verändert in den letzten Jahren und was sind die Prognosen für die nahe Zukunft. Und dann kommen wir zur Klimapolitik und Landwirtschaft, zu dem Klimaabkommen von Paris und genau. Und der Klimaschutzplan 2050 von der BRD. Und genau, da werden wir, oder werde ich irgendwie nochmal, habe ich nochmal einen genauen Blick drauf geworfen, was Landwirtschaft eigentlich in diesem konkreten Klimaschutzplan, genau, wie viel Raum das einnimmt und was das da für eine Bedeutung. Dann mal ganz kurz nochmal zum Rechtspopulismus und Klima. Und genau, dann kommen wir zu den Interessen der Tierproduktion, wie die eigentlich darauf reagieren. Oder da Profiteure der Tierproduktion darauf reagieren, auf die Klimaschutzpläne der BRD und andere gesellschaftliche Diskurse in Bezug auf Klimawandel und Tierproduktion. Genau, und dann zum Schluss, warum Tierproduktion in der Klimabewegung ein Thema werden muss oder sollte oder noch mehr werden müsste. Und zu allerletzt Intervention gegen Tierproduktion und andere klimaschädliche Industriezweige. Genau, fangen wir an, der Klimawandel und deren Auswirkungen. Genau, also wenn ich jetzt hier von Klimawandel spreche, dann spreche ich eigentlich von den, genau, nicht von einem natürlichen Klimawandel, sondern von einem von Menschen gemachten Klimawandel. Genau, der entsteht durch ausgestoßene Treibhausgase. Die wichtigsten sind CO2, Lachgas, Methan, die immer mehr, genau, durch die Industrialisierung oder industrielle Produktion halt viel mehr ausgestoßen werden und gleichzeitig Pflanzenbestände auf der Erde schwinden, die CO2 speichern und genau das Ganze wird freigesetzt in die Atmosphäre, das, was den Treibhauseffekt verstärkt, der wiederum dann zu der Erderwärmung führt, was ja fatale Auswirkungen für diesen Planeten hat oder auf die Spitze betrieben, wenn es genau, vielleicht sogar auch deren Vernichtung auf den, oder deren überhaupt deren Existenz auf dem Spiel steht. Folgen davon sind gehäuft auftretende Wetterkatastrophen, starke Regenstürme, Dürren, Orkane etc. Ansteigende Meeresspiegel durch die Schmelzung der Polkappen, was genau zur eigentlich Überschwemmungen von Land führt. Es gibt jetzt schon im Pazifik einige Inseln, die nicht mehr existieren oder nicht mehr bewohnbar sind, wo genau Menschen fliehen mussten und die Natur dort zerstört wurde. Und ja, auch eine schwindende Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren überwiegend, die sich halt nicht an diese enorm schnelle Erderwärmung irgendwie anpassen können und genau ganze Arten dabei irgendwie sterben, was sich auf die gesamte Biodiversität auf diesem Planeten Auswirkungen hat. Ja, aber das nur in aller Kürze. Gehen wir eigentlich dahin über, was in die Tierproduktion für einen Beitrag an den Klimawandel leistet. Und genau, das Erste ist die direkte Landnutzung, vor allem durch irgendwie Weideflächen, aber auch durch Anlagen, wo Tierproduktion betrieben wird, Tiere gehalten werden und getötet werden, etc. Durch die tierische Verdauung, den Futtermittelanbau, der auch Landnutzung zur Folge hat oder enorm, Dünger, der ausgetragen wird zum Futtermittelanbau und die Industrie, also der Energieaufwand für Futtermittel, Arzneimittel etc. Ja, direkte Landnutzung führt zu Zerstörung von Wäldern oftmals oder häufig, um Platz zu schaffen durch Abholzung und Übernutzung. Sümpfe werden trockengelegt bzw. verzichtet, genau, und werden auch nicht wieder vernässt oder also wieder nach der Nutzung oder auch woanders irgendwie genau neu produziert, was zu weniger Speicherorte für CO2-Emissionen führt. Dann die Verdauung, genau, ein Thema irgendwie Vergärung, vor allem von Wiederkäuern und da vor allem von Rindern, weil die einfach in der Tierproduktion die größte Rolle spielen. Genau, was zu einem Ausstoß von Methan und Lachgas führt. Genau, zu den zwei von den drei wichtigsten Treibhausgasen oder relevantesten. Ja, dann der Futtermittelanbau, wie oben schon zu der direkten Landnutzung. Und auch dafür werden Wälder gerodet, Sümpfe platt gemacht, etc. Und auch Dünger ausgetragen, um das Futtermittel anzubauen. Und dabei werden Stickstoffemissionen sowie energiebedingte Emissionen, genau, Stickstoffemissionen freigesetzt und energiebedingte Emissionen bei der Herstellung. Also diese Futtermittel werden halt ausgebaut, aber dann auch noch ein ziemlich enormer Verarbeitungsprozess, der dahinter steckt, also mit den Mischen und Chemikalien hinzufügen etc. Genau, energiebedingte Emissionen bei dem Futtermittel, Arzneimittelherstellung ist ein großes Thema in der Tierproduktion. Ja, aber kommen wir nochmal dazu, wie viel das jetzt jeweils irgendwie für einen Beitrag hat. Das ist eine Studie von der FAO von 2006. Da sehen wir, genau, das Blaue ist die Landnutzung. Das orangene Futtermittel ohne Landnutzung, tierische Verdauung, Dünger und Verarbeitung und Transport. Also was wir hier sehen, ist, dass ja, die Landnutzung eigentlich den größten Teil annimmt. Weshalb, also was ja von manchen Diskurs wird, vor allem irgendwie das Methan eigentlich irgendwie als das relevanteste Treibhausgas betrachtet. Das ist auch, genau, wenn wir uns angucken, also die tierische Verdauung ist auch ein sehr großer Teil, aber wohl andere Tierproduktionszweige wie beispielsweise die Hühnerhaltung oder auch von Schweinen, wo kaum bis gar kein Methan in die Atmosphäre gelangt, trägt durchaus auch durch die Landnutzung und durch den Dünger zu einem großen Teil auch dazu bei. Genau, und wie wir sehen, Verarbeitung und Transport, also dieser ganze Energiesektor, den ich vorgestellt habe, und der Transport, was ja auch eigentlich enorm ist, oder was man auch so denkt, das müsste ja eigentlich einen riesen Anteil daran haben, also der ganze Schiffsverkehr von allein Lateinamerika nach Europa beispielsweise und die ganzen Tiertransporte etc., aber spielen tatsächlich im Vergleich zu den anderen Faktoren den geringsten Anteil daran. Genau, aber kommen wir dazu, wie die Klimabilanz, also wie viel Prozent des von Menschen gemachten Klimawandels, was hat damit die Tierproduktion zu tun? Ja, also das ist erst einmal, das ist irgendwie gar nicht so einfach, das irgendwie fundiert auszurechnen. Und auch viele Studien wird auch ziemlich viel rumgetrickst, weil es ist einfach schon mal irgendwie schwierig, oder wo man halt genau drauf gucken muss, wird beispielsweise irgendwas doppelt gezählt. Also wenn wir bei der Kuchenaufteilung, welche Stücke, was zählt in welchem Stück, also zum Beispiel Transport, wird das jetzt zur Tierproduktion gezählt oder, also Transport ist ja in der Regel irgendwie nochmal so ein eigener Sektor. Da muss man zum Beispiel aufpassen, dass das nicht doppelt gezählt wird, dass Energie nicht doppelt gezählt wird und so weiter. Genau, dann ist es auch noch schwierig, Methan und Lachgas sind sogenannte atypische Treibhausgase, also sie wirken sich anders aus als CO2, haben zum Beispiel, also verschwinden oder haben eine geringere Lebensdauer, aber wirken sich gleichzeitig auch stärker aus. Also das ist irgendwie total schwierig, CO2 mit Methan und Lachgas irgendwie zu vergleichen. Und dann natürlich muss man auch gucken, die Alternativen, also wie würde eine Landwirtschaft ohne Tierproduktion, also genau, also ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie Konsens ist, dass weiterhin alle Menschen irgendwie, oder was heißt weiterhin, dass alle Menschen irgendwie irgendwie genug zu essen haben sollten. Und das ist natürlich, ja, müsste man auch gucken, wie sehe dann, also wie viel Treibhausgase würde dann eine alternative Landwirtschaft eigentlich irgendwie produzieren, weil genau, kann ich einfach sagen, okay, wenn Tierproduktion abgeschafft wird, dann verschwinden so und so viel Prozent, sondern es würden ja dann was anderes hinzukommen, auch noch, was ja bestimmt nicht so viel wäre, aber das müsste auch irgendwie eine Rolle spielen in dieser Berechnung. Genau, kommen wir zu konkreten Zahlen, zu ungefähre Einschätzung des Anteils. Genau, die FAO, das ist irgendwie so die Quelle, die wir eigentlich vor allem verwenden, weil das irgendwie an, genau, wir sie am besten nachvollziehen konnten. Genau, das Anteil der Tierhaltung schätzen die auf, oder haben die auf 18% ausgerechnet. Genau, die Studie ist von 2006. In der Zeit ist natürlich die Tierproduktion irgendwie gewachsen, aber die anderen genau, klimaschädlichen Industriezweige ja auch. Also von daher ist davon auszugehen, dass es genau ungefähr noch bei diesen 18% ist. Das ist eine ähnliche Größenordnung wie der Transportsektor und gehört damit weiterhin definitiv zu den klimaschädlichsten Industriezweigen. Genau, so eine Studie vom World Watch Institute, die immer mal wieder rumgeistert, die das auf 51% errechnet haben, halten wir eigentlich mehr oder weniger für Quatsch, weil das einfach zum Teil nicht nachvollziehbar ist. Also wenn man sich die Studie anguckt, und das ist viel, dass tatsächlich Sachen doppelt gezählt wurden und dass irgendwie die Atmung der Tiere berechnet wird, was irgendwie ja sehr schwierig ist, das irgendwie zu machen. Oder ja, genau, deswegen haben wir uns eigentlich auf die Kommunikation dieser 18% irgendwie geeinigt und ja, sind aber trotzdem, ja.
Ich habe eine ganz kurze Frage zum Transportsektor, damit ist alles gemeint, PKWs auch und so, nicht nur LKWs. Mhm.
Okay. Und Schiffsverkehr, Flugzeug.
Ja.
Genau, aber 18% sind irgendwie trotzdem sehr viel.
Ich habe noch mal eine kurze Frage zum 18%.
Insgesamt, also wie viel Anteil die Tierproduktion an dem Klimawandel hat. Also mit CO2, Lachgas, Methan. Ja, genau, kommen wir zur Entwicklung der Tierproduktion weltweit. Das ist ja, Industriezweig, der irgendwie stetig wächst oder auch in den letzten 10, 20 Jahren enorm irgendwie gewachsen ist. Wenn wir uns irgendwie das hier angucken, genau, das ist eine Studie aus dem Fleischatlas von der Heinrich-Böll-Stiftung von 2013. Das liegt da auch nochmal aus und könnt ihr euch hier mitnehmen. Genau, hier einfach nur nochmal umzusehen, wie genau, dass beispielsweise Schafsfleisch irgendwie sehr irgendwie gering ansteigt, aber genau, Rind, Geflügel und Schweine Fleischproduktion halt ja ziemlich rasant nach oben steigt. Das ist jetzt weltweit. Das gibt es auch nochmal für die BRD. Ja, und auch hier sehen wir, hier wurde das nochmal in Milch, Schweinfleisch und Hühnerfleisch aufgeteilt. Und ja, auch hier sehen wir von 94 bis 2014 einen rasanten Anstieg bis, ja. Ja, kommen wir zur Klimapolitik und Landwirtschaft. Also, genau, also eigentlich bisher war es eigentlich in den, genau, oder ist es eigentlich mehr oder weniger Konsens, dass es diesen Klimawandel gibt in der Wissenschaft und auch in der Politik und dass es irgendwie katastrophale Auswirkungen hat und dass man da dringend, ja, etwas tun muss und den aufhalten muss. Und genau, das haben sich vor einigen Jahren halt diese Klimakonferenzen irgendwie gegründet, die, genau, das ist eine Zusammensetzung aus 195 Mitgliedern, die sind in der Klimakonvention vertreten. Das sind fast, warte, ich habe es vorhin mir nochmal aufgeschrieben. Ich glaube, insgesamt gibt es, hier steht es, insgesamt gibt es 206 Staaten oder anerkannte Staaten auf der Erde, und davon haben sich 195, also tatsächlich fast alle Staaten, die VertreterInnen davon getroffen, um zu beratschlagen, was sie gegen den Klimawandel tun können. Also es wurde als Konsens angenommen oder als Fakt angenommen, dass es das gibt und dass der bekämpft werden muss. Und es ging um das Wie. Am 12. Dezember 2015 war die letzte große Klimakonferenz, wo sich darauf geeinigt wurde, dass das Klima unter 2 Grad gehalten werden soll. Also 2 Grad im Vergleich zu dem vorindustriellen Zeitalter. Also darum geht's immer. Und dass sogar 1,5 Grad angestrebt werden. Das war ein ziemlicher Boom eigentlich für sehr viele Leute, die sich damit beschäftigt haben. Oder eine sehr große Überraschung, dass diese Staaten es überhaupt geschafft haben, sich zu einigen, überhaupt auf ein gemeinsames Ziel. Also dass die letzte große Konferenz in Kopenhagen 2009 ist eigentlich ziemlich gescheitert danach. Da fand einfach keine Einigung statt. Und ja, jetzt in Paris gab es das. Es wird von einem historischen Wendepunkt gesprochen. Genau, und dieses Abkommen wurde unterzeichnet und ist gewissermaßen auch verbindlich. Also alle Staaten müssen sich daran halten und müssen versuchen, auf diese 2 Grad, also jetzt geht es in den nächsten Jahren eigentlich darum, dass diese ganzen Staaten Konzepte entwickeln, wie sie das schaffen können, auf diese 2 Grad zu kommen oder unter diese 2 Grad zu kommen. Und das halt vorstellen, und das wird von allen kontrolliert und gesegnet. Ja. Aber auch mit diesen 2 Grad oder auch 1,5 Grad würde nicht unbedingt heißen, dass irgendwie dadurch der Klimawandel irgendwie gestoppt wäre oder so. Das ist einfach lediglich, wird gesagt, dass die schlimmsten Folgen des Klimawandels und das Schwinden von Anpassungsmöglichkeiten damit vermieden werden, was auch umstritten ist, ob 2 Grad das überhaupt ein angestrebtes Ziel sein kann oder ob das nicht eigentlich schon so ein Kipppunkt ist, wo vieles eigentlich schon zu spät ist. Also darum geht es eigentlich immer. Also der Klimawandel hat ja auch jetzt schon fatale Auswirkungen für viele, und auch diese 2 Grad, jetzt sind wir glaube ich ungefähr bei ungefähr bei 1 Grad, soweit ich weiß. Und genau, und das hat jetzt ja schon irgendwie fatale Auswirkungen, hätte dann noch viel mehr. Ja, dazu eine Frage.
Ich wollte fragen, ob es denn irgendwelche Sanktionen gibt, wenn die Länder sich nicht daran halten. Also ich meine, sonst ist das ja, sagt man, die müssen sich daran halten.
Aber ja, also das ist eigentlich ganz, ja. Das ist so ein Punkt, es gibt eine 3 Jahre Kündigungsfrist. In der Zeit können alle Länder, müssen das quasi 3 Jahre vorher ankündigen, wenn sie da austreten wollen. Und Sanktionen, wurde beschlossen, dass es Sanktionen gibt, aber nicht welche. Ja. Ja?
Sind Länder wie Indien, China oder sei es auch Russland, die mit dem Klimaabkommen enthalten, oder haben die das gar nicht erst unterschrieben?
Die haben das mit unterzeichnet, ja. Ja. USA auch, ja. Magst du nochmal wiederholen? Ich habe es nicht ganz.
Ob das unabhängig kontrolliert wird. Also man hat ja wahrscheinlich Bedingungen festgelegt, und dann ist eben die Frage, ob das irgendwie überblickt wird, was da genau passiert.
Na, die müssen es halt vorstellen. Also es gibt jetzt jedes Jahr, letztes Jahr war das in Marokko, dieses Jahr ist es im November in Bonn, gibt es halt Folgekonferenzen, und da stellen sie das vor und alle anderen überprüfen das auf, und dann wird weiter diskutiert. Also es ist auch ein sehr schwieriges Prozedere. Ja.
Also was man auch, glaube ich, dazu noch sagen muss, ist, ja, es haben 195 Länder die Klimarahmenkonvention unterzeichnet. Das Problem ist, wegen dieser Klimakonferenzen auch so schleppend verlaufen ist, dass Entscheidungen einmütig getroffen werden. Das heißt, dass diese 195 Länder einer Entscheidung zustimmen müssen, weil sonst kann man das nicht mehr als Beschluss wiederfassen. Das ist nur zur Kenntnis. Man muss auch schon deswegen solche Klimarahmenkonventionen eben so stoppen verlaufen, weil man. Und das ist auch das Absurde daran, dass man kann nicht 195 Länder auf 195 Länder auf einen Länder kommen. Das ist ja meiner Meinung nach ein großer Kritikpunkt an diesen Veranstaltungen, dass das eben einmütig getroffen werden muss. Ich bin 195 und zustimmen. Und zum anderen, was ich auch noch erwähnen muss, ist, dass nur weil man der Klimarahmenkonvention beigetreten ist, heißt es das nicht, dass man sich auf andere Dinge, beschlossen wurde, dass man sich auch gleich von halten muss. Es gibt ja beispielsweise das sogenannte Kyoto-Protokoll, in dem auch drei flexible Mechanismen erarbeitet wurden zur Senkung der Treibhausgasemissionen. Und nicht alle dieser 195 Staaten machen auch bei diesen flexiblen Mechanismen. Das ist auch nochmal eine Sache, dass jetzt, wenn das beschlossen wurde, es auch noch jedem Land obliegt, da mitzumachen. Das ist einfach, ich glaube, Stellender schmücken sich auch ganz gerne damit, dass sie diese Klimarahmenkonvention unterzeichnen. Aber ob sie dann wirklich da mitmachen, ist eine andere Sache.
Ja. Und auch was das konkret bedeutet, also dass diese 2 Grad sind, eigentlich irgendwie tatsächlich ein hohes Ziel, auch wenn es eigentlich viel zu wenig ist, aber wenn man sich anguckt, wie sie das erreichen wollen, ist es tatsächlich ziemlich unrealistisch, dass das passiert. Und genau, vielleicht ein Übergang zu der Kritik an dieser Konferenz insgesamt oder auch an deren an deren Beschluss. Und zwar ein Punkt ist, dass es nirgendwo erwähnt wird oder dass es sogar genau explizit kein Widerspruch zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Klimawandel gesehen wird. Im Gegenteil, es wird davon gesprochen, dass der Klimawandel bekämpft werden kann mit einer starken Wirtschaft und mit einer wachsenden Wirtschaft, die halt noch neue Technologien erforschen wird, die irgendwie eine emissionsfreie Energieproduktion oder so etwas zulassen, ohne dass es irgendwie konkret Pläne davon gibt. Es wird halt immer nur davon gesprochen, okay, wir forschen ganz viel, dann werden wir perfekten Lösungen treffen. Aber es wird nirgendwo darüber geredet, okay, was hat eigentlich unser Wirtschaftssystem, also was hat eigentlich der Kapitalismus damit zu tun und ist das nicht gewissermaßen auch, sind das nicht Naturgesetze des Kapitalismus, die dem auch widersprechen? Und müsste man nicht eigentlich über eine komplett neue Wirtschaftsform nachdenken? Darum geht es natürlich nicht. Oder, ja. Und ja, es wird halt viel davon gesprochen, die Wirtschaft in eine Richtung einer nachhaltigen Entwicklung irgendwie zu steuern und dass das möglich sein soll. Wie das genau konkret aussieht, kann man auch gleich nochmal an dem Beispiel der BRD ganz gut sehen. Ja, und dadurch ist dieses 2-Grad-Ziel, würde ich sagen, eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass das unter diesen Voraussetzungen und unter diesen Bedingungen selbst das, was schon viel zu wenig ist, irgendwie erreicht werden kann. Genau, kommen wir zu dem Klimaschutzplan 2050. Also die BRD hat seine Hausaufgaben gemacht und im November 2016, also ein Jahr nach der Klimakonferenz, haben sie ihren Klimaschutzplan vorgestellt, der alle 5 Jahre auf UN-Ebene dann überprüft wird, ob der eingehalten wird und erstmal, ob er überhaupt diesem Ziel gerecht wird. Und zwar wurde da festgelegt, dass bis 2015 soll der Emissionsausstoß um 80-95% gegenüber des Niveaus von 1990 gesenkt werden. Das ist so ein Beschluss. Und das wollen sie erreichen durch konkrete, also gucken wir gleich mal rein, wie konkret das tatsächlich ist, Konzepte für die 7 Wirtschaftsbereiche, die am meisten zum Klimawandel beitragen. Das ist die Energiewirtschaft, der Gebäudebereich, Mobilität, Industrie, Landwirtschaft, Landnutzung und Forstwirtschaft. Dafür haben sie in so einem, ja, ich weiß nicht, knapp 100-seitigen Papier das irgendwie festgelegt. Und eine, ja, sehr große Rolle dabei spielt auch der Emissionshandel, den sie als irgendwie sehr eine Lösung oder ja, als eine sehr gute Lösung sehen, wie wir das irgendwie schaffen. Der Emissionshandel, um es kurz zu fassen, ist, dass Unternehmen halt sich quasi freikaufen können, CO2 zu produzieren, indem sie halt indem sie halt irgendwie Pflanzen oder Sümpfe oder so etwas produzieren oder kaufen oder dafür Geld ausgeben, dass das aufrechterhalten wird und können sich dann halt freikaufen, selber CO2 weiter zu produzieren in dem Ausmaß. Was daran, genau, irgendwie die Logik oder was ein großer Kritik daran ist halt, dass damit halt plötzlich irgendwie Natur verwertet wird, die vorher gar keinen Wert hat. Also erstmal ist es sowieso schwierig, das irgendwie zu vergleichen. Wenn der eine Sumpf platt gemacht wird und irgendwo ein neuer Sumpf entsteht, wie vergleichbar das überhaupt ist, weil es halt sehr unterschiedlich ist. Und dann wird oft auch noch irgendwie plötzlich Wälder, die vorher, also beispielsweise irgendwie in Norwegen ist da ziemlich mit eingestiegen in diesen Emissionshandel, da wird ziemlich viel Geld damit verdient, dass einfach Wälder quasi verkauft werden an Unternehmen oder die halt da Geld reinstecken, aber das sind Wälder, die nie oder zeitnah niemand eigentlich abholzen wollte oder so etwas. Von daher ist das, ja. Ja?
Bis 2050 sollen tatsächlich, also gegenüber 1990, nur noch 5-20% des Emissionsausstoßes übrig bleiben.
Ja, das steht in diesem Plan.
Optimistisch, auf jeden Fall.
Was? Ich habe das nicht beurteilt, also ob die das schaffen oder nicht. Ja, ich glaube, dass sie das nicht schaffen. Ja, wir können uns auch mal angucken. Also ich habe mir das auch, es lohnt sich das schon, das auch mal zu lesen, diesen Plan. Den findet man einfach, Klimaschutzplan 2050, dann findet man eigentlich diese PDF-Datei ziemlich schnell im Internet. Ich habe mir jetzt vor allem, oder für diesen Vortrag habe ich vor allem den Landwirtschaftsbereich mir mal angeschaut. Genau, da ist Landwirtschaft und Tierproduktion, wird da unter einen Punkt gefasst. Und genau, die konkreten Maßnahmen sind, da drin steht, der Ökolandbau soll auf 20% der gesamten Landwirtschaft einsteigen, also 20% davon einnehmen, was erstmal nicht unbedingt viel ist. Genau, wenn man sich anguckt, wenn man sich dieses 80-95% gegenüber, dann ist das nicht viel. Und gleichzeitig ist es auch noch, dass bei der Tierproduktion ökologische Tierhaltung nicht unbedingt klimafreundlicher ist als konventionelle und zum Teil sogar schädlicher ist, weil, also wenn wir jetzt sagen, dass genauso viel, also ne, wenn nicht von einer Fleischreduktion gesprochen wird, sondern sagen, okay, es soll genauso viel Fleisch produziert werden, nur ökologisch. Muss ich auch angucken, was dann Ökolandbau überhaupt bedeutet. Aber dann ist es so, dass die ökologische Tierhaltung nicht unbedingt klimafreundlicher ist, weil beispielsweise die Tiere viel länger leben, viel mehr Platz brauchen und dadurch auch viel mehr Futter bekommen, was eine viel größere Landnutzung zur Folge hat. Und so weiter. Ja. Du hast dann.
Genau, weißt du, wie viel der Ökolandbau jetzt zur Zeit einnimmt, sozusagen?
2% knapp. Also. Ja. Genau, also das ist diese eine konkrete Maßnahme, die getroffen werden soll. Also alles bis 2050. Genau, der Dünger aus der Tierhaltung soll stärker zur Biogasförderung genutzt werden. Ein weiterer Punkt. Und eine klimaverträgliche Tierhaltung soll besser erforscht werden. Also es ist tatsächlich nirgendwo, also nicht mal von einer Reduktion der Tierproduktion die Rede oder nicht mal von einem, okay, jetzt ist Schluss, das Ganze soll nicht weiter wachsen oder sowas, was auch schon katastrophale Auswirkungen hätte. wenn nur das, aber nicht mal das. Also ne, diese Kurve, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die soll weitergehen. Und es wird nicht darüber gesprochen, ja, und das wird nicht in Frage gestellt, sondern es wird gesagt, okay, wir erforschen daran, wie diese Tierproduktion laufen kann, ohne dabei Treibhausgase freizusetzen, was ja niemand weiß, wie das gehen soll. Und ich auch sagen würde, ziemlich unrealistisch ist. Aber ja, sie wollen daran forschen.
Ja, Tiere wieder in Ställe einsperren, die hermetisch abgeriegelt sind, damit nichts rauskommt und aus dem Dünger sozusagen oder wie auch immer Biogas wieder zu finden.
Aber auch dann gibt es die Landnutzung, auch da muss man gucken, wie das, genau, wo das hin soll, also auch die gefilterten Emissionen und so weiter. Also so, ja. Ja.
Weniger Landnutzung als bei Freiland. Ja.
Ja.
Man hat ja diese Plane relativ kurzzeitig zusammengeschultert, bei einem ganz großen Druck innerhalb von wenigen Tagen und hat sich dann auf diese Ziele geeinigt und hat dann halt ein paar Überlegungen angestellt, wie man das erreichen kann. Man hat ja jetzt auch ein paar Jahre Zeit, um die Maßnahmen zu konkretisieren. Ich meine, wenn die CSU und die CDU da am Tisch saß, die das auch abnehmen muss, dann würden natürlich nie sagen, okay, wir reduzieren die Fleischproduktion. Die Ziele sind jetzt da und man hat ja auch ein bisschen Zeit. Ist ja schon mal sehr gut, dass es überhaupt ein Ziel gibt. Andere Länder haben es nicht gekriegt. Nicht nur die.
Nö, also ich würde schon so sagen, dass es irgendwie besser als nichts, aber Vergleich mit dem, was auf dem Spiel steht oder wie dringend das Problem ist, vor dem wir stehen, ist es ja verschwindend gering. Also das Positive daran. Aber ja, wir können ja auch im Anschluss gerne nochmal darüber diskutieren. Also ich glaube, das ist eher so ein Diskussionsthema. Genau, dann ein paar Zitate aus diesem Klimaschutzplan, die ich sehr treffend fand, also die auch zu der Kritik an überhaupt der Konferenz passen. Ich lese es einmal vor. Es gilt die Stärke und Kreativität der deutschen Marktwirtschaft und die Kräfte des Wettbewerbs zu nutzen, um die bestehenden nationalen, europäischen und internationalen Klimaschutzziele zu erreichen. Bei der Entwicklung von neuen Technologien bietet die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft und Forschung enormes Potenzial. Wir brauchen im Rahmen der bestehenden Klimaschutzziele einen offenen Wettbewerb um die besten Ideen und die besten Technologien. Dies wollen wir unterstützen. Klimaschutz ist gleichbedeutsam mit dem Gewinn an wirtschaftlicher Leistung und Wettbewerbsfähigkeit. Also auch das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, wird auch hier keinsterweise irgendwie in Frage gestellt oder mal über andere Konzepte des Wirtschaftens nachgedacht als das Bestehende, was uns ja in diese Katastrophe irgendwie gebracht hat bisher.
Und wem sind
die Zitate? Ja, die sind aus diesem Klimaschutzplan.
Ja.
Von wem? Also das hat die Bundesregierung verabschiedet. Genau, kommen wir zu den Rechtspopulismus und Klima. Also wie vorhin schon gesagt, in Paris war das und bei den Konferenzen davor mehr oder weniger undenkbar, dass es tatsächlich eine ernstzunehmende irgendwie politische Kraft gibt, die nicht daran interessiert ist, den Klimawandel zu bekämpfen oder sogar sagt, dass es ihn gar nicht gibt. Das hat sich in den letzten Jahren irgendwie ja, rasant geändert. Durch den, ja, einfach der Zunahme an Macht- und Einflussmöglichkeiten des Rechtspopulismus, ja, mehr oder weniger weltweit oder im Westen vor allem. Genau, kommen wir das Zitat von Donald Trump, der sagt, der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen, um die US-amerikanische Wirtschaft zu schädigen. Ja, und noch ein Zitat aus dem Grundsatzprogramm der AfD. Kohlendioxid, CO2 ist kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens. IPCC und deutsche Regierung unterschlagen die positive Wirkung des CO2 auf das Pflanzenwachstum und damit auf die Welternährung. Je mehr es davon in der Atmosphäre gibt, umso kräftiger fällt das Pflanzenwachstum aus. Es wurde ja letztes Jahr in Stuttgart entschieden, dass sie das so reinnehmen. Ja, das klingt alles irgendwie sehr lustig, wenn nicht so viel auf dem Spiel stehen will. Also das, ne, also man, dass jemand wie Donald Trump es tatsächlich geschafft hat, Bundespräsident, also hat Präsident zu werden, Und das stellt das Ganze irgendwie, ne, dieser Erfolg, der in Paris so gefeiert wurde, auch mal wieder in Frage, ob das tatsächlich bei diesen 2 Grad oder ob es tatsächlich nochmal passieren wird, dass sich diese Nationen irgendwie einigen werden. Aber das ist viel Spekulation und ja, also ich würde nur sagen, dass es jetzt schon wieder unklarer aussieht als kurz nach Paris. So, ob das Ganze so, ja, so weitergehen kann.
Ja. Weißt du, wie das aussieht? Also jetzt gerade zum Beispiel in Frankreich, aber auch in Österreich, haben die ja auch relativ krassen Zuwachs bekommen. Weißt du, ob die Positionen sich da gleichen? Also ist das so eine Art, ist das in den rechtspopulistischen Politikmodellen inhärent, diese Klimaskepsis, oder ist das so aus? Weil bei der AfD ist ja viel so Ausschläger, da gibt es ja immer, je nachdem, wer da was sagt, ist die Meinung da und da, also ein bisschen inkonsistenter mit vielen Punkten so. Klima ist ja auch nicht ihre Hauptkompetenz. Und bei Donald Trump ist es ja auch so, dass das eigentlich so ein bisschen abhängig ist, weiß ich nicht, von, aber von, offenbar nicht nur Vernunftfragen oder Funktionsfragen, wie er sich äußert. Deswegen frage ich jetzt, ob das wirklich ein Strukturelement von Rechtspopulismus ist oder ob das auch ein bisschen nachweisen kann, dass es bei Bilders, bei Pen und so auch irgendwie Funktionen gibt.
Ja, das habe ich, das kann ich leider nicht, also ich weiß, dass es bei der FPÖ eine, auch eine große Rolle spielt und jetzt Front National und Niederlande weiß ich jetzt leider nicht. Ja. Also das waren jetzt nur die Beispiele, die ich, aber vielleicht...
Nochmal eine andere Liga ja. von Risiko, also wenn das sozusagen nicht nur die streamige Seitenposition von ein paar erfolgreichen Rechtspopulisten ist, sondern würde ich sagen, in diesem rechtspopulistischen Projekt ist diese Klimaskepsis angelegt, dann ja, also ist es ja eine andere Grundlage, so
ja.
Was zu sagen haben, die eine andere Seite, wenn auch nur starke
Position. Ja, also was halt diesen Rechtspopulismus schon irgendwie eint, ist, dass sie halt sehr wirtschaftsnah sind und das wäre auch das, wo dann ich mir das irgendwie erklären würde, dass sie sich dadurch halt Einfluss sichern wollen und plötzlich wie Unternehmen, die jetzt halt irgendwie es nicht wagen könnten, irgendwie den Klimawandel zu leugnen, aber auf irgend so eine Kraft irgendwie hoffen oder setzen, wo es plötzlich irgendwie gesellschaftlich wieder in Frage gestellt wird, dass es das überhaupt gibt und sie deswegen auch ja, noch weniger Anstrengungen machen müssen als gerade. Aber da war noch?
Ja, das war auch einmal in die Richtung gehen gedacht. Ich glaube, dass wir halt einfach den, also dass auch die AfD und Bayern und ARD Umweg über die Wirtschaft gehen und sagen, wirtschaftliches Wachstum geht vor allem. Die meisten Klimaskeptiker, wie sie es dann bezeichnen, sind ja ebensversiffte Leute. Und deswegen wird halt die Wirtschaft vorangestellt, der Klimawandel als legal dargestellt. Ich glaube, dass das die Ursache ist für die Klimaskepsis der meisten Rechtspartei.
Ja. Also ich bin da auch nicht so in dem Thema drin, aber ich glaube, die Ursache dafür ist viel tiefer in der Gesellschaft verankert. Also wenn man sich zum Beispiel einen Banken ansieht, der jetzt die Kohlekraft wieder eingeführt hat, um die ganzen Kohlearbeiter wieder quasi in Arbeit zu bringen, sorgt es natürlich auch im Unterschluss wieder für Stimmen. Und ich denke, das hängt damit zusammen. Das ist meine These.
Ja, das ist
ja. Ja, aber es wäre vielleicht auch nochmal ein Diskussionspunkt, der nochmal. Genau, die Interessen der Agrarindustrie und wie die vertreten werden im Zusammenhang mit diesen Klimaschutzplänen. Genau, da habe ich jetzt einfach mal, also mit Klimaschutzplänen überhaupt auf den Diskurs des Klimawandels, da habe ich jetzt ja, einfach mal irgendwie 3 Beispiele rausgesucht, die, ja, um das irgendwie mal zu zeigen, aber jetzt auch nicht. Genau, das eine ist eine Pressemitteilung, die im April 2016 von eigentlich den wichtigsten Verbänden der Agrarindustrie, ja, von dem Deutschen Bauernverband, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter, die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzverbände, der Deutsche Reifeisenverband, Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft, der Deutschen Schweineproduktion etc. Haben diese Pressemitteilung gemeinsam verschickt. Und ja, sie kritisieren dabei den Entwurf für den Klimaschutzplan, also vor den, ich vorhin vorgestellt habe, davor gab es einen Entwurf, wo zum Beispiel drin stand, dass die Tierproduktion reduziert werden muss oder soll. Das haben sie halt kritisiert. Und genau, auch geschrieben, dass sie sich, genau, und haben es überhaupt kritisiert, dass sie eingeschränkt werden in ihren Tun und in ihrer ja, Lebensmittelproduktion und dass sie bereit sind, die Tierproduktion effizienter zu gestalten. Effizienz ist immer, gleichbedeutend mit irgendwie besser oder auch irgendwie klimafreundlicher zu gestalten, wollen sich aber auf keine Reduktion einlassen. Dazu ein Zitat, wo man wahrscheinlich auch, ja, wo sie ziemlich offen sagen, warum sie das so sehen. Allein in der deutschen, also aus dieser Pressemitteilung ein Zitat, allein in der deutschen Landwirtschaft könnte dieser Klimaschutzplan 2050 nach überschlägigen Berechnungen des DBV, Deutscher Bauernverband, zu einem Verlust an Nettowertschöpfung in Höhe von bis zu 9 Milliarden Euro jährlich führen. Zusätzlich werden rund 200.000 Arbeitsplätze gefährdet. Also da ist nämlich offensichtlich, die haben Angst einfach, ja, um ihren Profit und kritisieren das und haben leider eine ziemlich große, ja, ziemlich großen Einfluss und ja, haben es geschafft, dass die Reduktion aus diesem Klimaschutzplan wieder rausgekickt wurde. Also mit ihren politischen Verbindungen.
Die stand drin und wurde dann wieder rausgekickt.
Also es gab vorher so einen Entwurf oder so einen Plan und da stand das noch drin und wurde dann. Genau, ein weiteres Beispiel ist ein Konflikt zwischen Rotkötter oder auch dem Bauernverband. Rotkötter ist einer der führenden Geflügelfleischunternehmen in Deutschland und VW. Im Frühjahr 2015. Und zwar hat VW da auf ihrer Homepage für vegetarisches und veganes Essen in der Autostadt, also in Wolfsburg, irgendwie geworben, was sogar recht harmlos ist. Also die haben irgendwie 10 Restaurants in dieser Autostadt und eins davon ist irgendwie vegetarisch, vegan, und sie haben halt alle diese Restaurants irgendwie vorgestellt auf ihrer Website. Und genau, bei dem vegetarisch-veganen Restaurant schreiben sie halt, oder bei dem Essen was. Es gibt viele gute Gründe, auf vitale, vegetarische oder vegane Küche zu setzen. Gesunde Ernährung ist der eine, die Rücksicht auf Tier, Klima und Umwelt ein anderer. Daraus folgt ein ziemlich großer Angriff vom Bauernverband, der das in einer ziemlichen, ja, öffentlichen Kampagne irgendwie VW irgendwie, ja, kritisiert, gebasht hat, und von diesem Unternehmen Rotkötter. Genau, dazu ein Rotkötter ging auch über mit, ja, direkten Aktionen zu drohen und schreibt, solange die Stigmatisierung der konventionellen Land- und Ernährungswirtschaft auf der Homepage nicht beendet wird, werden wir keine weiteren Fahrzeuge des VW-Konzerns mehr erwerben. Ja, woraufhin VW reagiert und die komplette Seite vom Netz genommen hat. ja, also was ich hier ganz interessant fand eigentlich an diesem Beispiel, das auch so ein, genau, dass sich irgendwie zwei klimaschädliche Industriezweige so gegenseitig dann aufeinander losgehen, mehr oder weniger. Ja, und auch das tatsächlich, wie empfindlich auch diese Industrie, also allein schon auf so ein, ja, auf so ein, auch auf diesen Diskurs reagieren und was da auch für eine Angst irgendwie hintersteckt, dass sie halt, ja, früher oder später irgendwie dazu gezwungen werden können, ja, also ihre Produktion einzustellen oder zu verringern auch nur. Ja. Ja, ein anderes Beispiel, da geht es zwar nicht direkt um Klimawandel, aber ja, irgendwie um andere oder auch um andere umweltschädliche Auswirkungen der konventionellen Landwirtschaft. Und zwar gab es Anfang des Jahres eine Kampagne des Umweltministeriums, die geworben haben mit so 10 verschiedenen Bauernregeln, die in mehreren Orten in Deutschland aufhängen wollten, um irgendwie, keine Ahnung, Verbraucherinnen und Landwirte dafür zu sensibilisieren. Und unter anderem waren da so Sprüche drauf, wie zu viel Dünger, das ist Fakt, ist fürs Grundwasser beknackt. Also alles ziemlich harmlose oder ziemlich, ja, leicht belegbare irgendwie Sachen, würde ich sagen, oder auch wenig umstritten. Und auch hier wieder der Deutsche Bauernverband und das Landwirtschaftsministerium, also gemeinsam, lief ein Sturm gegen das Umweltministerium und Barbara Henriks knickte ein und entschuldigte sich öffentlich für diese Kampagne und, ja, stellte sie dann noch ein. Also das auch nochmal als, was wieder so ein reines Diskursding eigentlich, ja, Angst bei den auslöst. Ja, das einfach nochmal als drei Beispiele, wie, genau, wie einerseits irgendwie die Tierproduktion sich halt angegriffen fühlen, was da für eine Angst hintersteckt, aber auch leider, was sie für einen Einfluss dann auch haben, sobald irgendwas halt genau Gefahr läuft, nicht ihre Interessen zu bedienen und damit sehr erfolgreich sind.
Ja, ja, gibt es da nicht irgendwelche Hinweise? Also ich habe mal gelesen, die Landwirtschaft macht irgendwie 1-2% gerade mal des Bruttoinlandsprodukts aus in Deutschland. Warum die so eine riesen Lobby haben, warum die so mächtig sind? Da gibt es ja viele stärkere Wirtschaftsbereiche als letztendlich.
Ja, also die anderen Wirtschaftsbereiche sind ja nicht weniger mächtig, wahrscheinlich sogar mehr. Okay. Aber so tiefgehend kann ich das jetzt nicht beantworten. Genau, vielleicht kann man das auch hinterher nochmal andiskutieren. Ja. Oder vielleicht, ja, gibt es da noch andere. Genau, dann kommen wir zu dem Thema, warum Tierproduktion in der Klimabewegung. Genau, also Klimabewegung, es gibt irgendwie, ja, zum Glück, als Gegengewicht zu diesen Interessen der Tierproduktion oder allgemein der Industrie, genau, ein Gegengewicht, eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass der Klimawandel gestoppt wird, dass diese Unternehmen sich einschränken oder zum Teil ganz verschwinden, dass ja, es wichtigere Dinge gibt als Wirtschaftswachstum, zum Beispiel der Erhalt des Planeten oder das Überleben von Menschen und Tieren. Ja, und in dieser Bewegung, die sich international organisiert und vernetzt, spielt Tierproduktion leider bisher eine sehr untergeordnete Rolle. Es wird sich viel auf die größten, ja, also auf die größten Emissionsquellen wie die Kohleindustrie sehr stark fokussiert, was ich nicht schlecht reden will oder was auch total wichtig ist, aber genau, ich oder wir würden halt argumentieren, dass es halt auch, ja, dass es eigentlich das Thema in der ganzen Bandbreite genutzt wird oder beim Verkehr beispielsweise wird schon noch, ja, es auch wichtig ist oder auf andere Dinge. Genau, aber kommen wir dazu, ja, Tierproduktion nimmt zu, wächst rasant, das haben wir gesehen, also es wird ein immer wichtigeres, dringenderes Thema. Die nationale Fleischproduktion, also in Deutschland, ist auf Rekordniveau. Das Wachstum ist politisch gewollt und gefördert, auch das haben wir gesehen. Also es ist davon auszugehen, dass die nicht von selbst irgendwie ja, weniger werden und es ist auch nicht davon auszugehen, dass sie aus der augenblicklichen Politik irgendwie daran gehindert werden, zu wachsen. Also ja, das müssen andere machen. Und ja, und zum anderen ist eigentlich die Tierproduktion einer der Dinge von diesen klimaschädlichen Industriezweigen, auf die eigentlich, also in der Theorie, am leichtesten verzichtet werden können, weil es eigentlich, ja, keine, oder weil die Alternative der rein pflanzlichen Ernährung eigentlich schon da ist und kaum erforscht werden muss. Also eigentlich einer der wenigen Dinge, die man einfach weglassen kann und trotzdem könnten sich Menschen noch gesund und schmackhaft und so weiter ernähren. Beispielsweise bei der Energie ist das viel eigentlich komplizierter, wenn Menschen irgendwie weiterhin, genau, also um den Energiebedarf so zu halten, wie er jetzt ist, ist das nicht möglich, einfach die Kohleindustrie abzuschalten, sondern es braucht Alternativen, die auch zum Teil, ja, die nur teilweise erforscht sind. Beispielsweise bei der Speichertechnologie von Energie ist, genau, vielleicht was noch viel mehr erforscht werden müsste, um das durch massentauglich zu machen. Oder auch andere Risikotechnologien als Alternative geboten werden, wie Fracking, also die Produktion von Gas. Ja. Und all das wäre halt bei der Tierproduktion nicht möglich. Ja, nicht nötig. Das ist ein Aspekt, den man da aufziehen kann. Genau, es gibt auch viele andere Argumente gegen Tierproduktion. Also es gibt eigentlich sowohl ethische Tierausbeutung, es gibt eine, ja, Tierbefreiungsbewegung, die ebenfalls gegen Tierproduktion vorgeht und kämpft. Es gibt viele ökologische Es gibt weitere ökologische Argumente, die gegen Tierproduktion sprechen. Das ist die Verschmutzung und der enorme Wasserverbrauch, die Verschmutzung des Bodens, die Biodiversität und so weiter, wo sich auch wiederum beispielsweise viele Bürgerinitiativen dagegen engagieren. Und ja, auch soziale Aspekte gegenüber Menschen, der Ernährungssicherheit und der Ernährungssouveränität. Das alles würden irgendwie Anknüpfungspunkte bieten für große antikapitalistische Bündnisse, um ja, diese Industrie bekämpfen zu können oder um auch gemeinsam ja, gegen noch viel mehr auf die Straße gehen zu können. Ja, das ist ein kurzer Umriss. Dann komme ich zu dem Schluss und zur Intervention gegen Tierproduktion und andere klimaschädliche Industriezweige. Das werde ich nur sehr kurz anreißen, aber danach gibt es ja auch noch eine Fragerunde und Diskussion, wo wir irgendwie nochmal gucken können, worüber wir nochmal sprechen wollen oder ihr nochmal irgendwie mehr wissen möchtet. Ja, also das ist zum einen eine sehr breite, große Bewegung, die in Deutschland gegen vor allem Massentierhaltung auf die Straße gehen und dagegen kämpfen. Da gibt es riesige Demos, die sich jedes Jahr wiederholen in Berlin. Das ist ein Beispiel, wo sie auch vor ein paar Jahren vor einen Schlachthof irgendwie gezogen sind und da demonstriert haben. Das ist das eine, diese Massen, die da mobilisiert werden können. Das andere ist, dass es enorm viele Bürgerinitiativen gibt, die lokal ja auch recht vielfältig gegen die Errichtung oder die Pläne von neuen Mastanlagen irgendwie protestieren und ja zum Teil auch verhindern. Also ich habe da mal so eine aktuelle Eckhard Niemann, das ist so der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, eine ja in diesem Kontext irgendwie sehr einflussreiche, starke Organisation. Und zwar hat Eckhard Niemann errechnet, dass seit 2009 in Deutschland, also das ist der Anfang des Jahres im Zeitungsbericht gesagt, dass Anfang 2009, also bis jetzt 2017, 500 Mastanlagen durch Bürgerinitiativen verhindert wurden. Ja, was also neue Pläne, neue Errichtungen. Ja, was eine ganze Menge ist. Ja, dann gibt es andere Bündnisse, Netzwerke, überwiegend aus der Tierbefreiungsbewegung, die auch mit unterschiedlichen Formen gegen diese Produktion vorgehen und ja, Recherchearbeit machen und aber auch ja, viele direkte Aktionen, Leute vernetzen und halt ja, einen Schritt weiter gehen als demonstrieren und auch diese Schlachtfabriken blockieren. Das ist ein Bild vor, glaube ich, ungefähr 2 Wochen in der Nähe von Berlin, wo ein Schlachthof vom Wiesenhof ausgebaut werden soll, der da gestört wurde. Und ja. Dann gibt es auch nochmal aus anderer Richtung, seit neuestem von der NGO Robin Wood, die sich vermehrt mit dem Thema beschäftigen wollen oder auch beschäftigt haben. Und ja, das ist bei der Eurotier, die größte Tierhaltungsmesse weltweit, die alle 2 Jahre in Hannover stattfindet. Da gab es bei der Öffnung eine Transpi-Aktion, eine öffentlichkeitswirksame Aktion gegen Tierproduktion. Ja, dann gab es irgendwie von uns, also von Animal Climate Action, von dem Netzwerk, versuchen wir halt, also wir kommen quasi aus verschiedenen Bereichen, aus der Klimabewegung, aus der Tierrechtsbewegung und ja, versuchen halt auch das Thema anzugehen oder verstärkt in den Diskurs auch in den Bewegungen zu bringen. Das wurde vorhin ja schon mal kurz gesagt. Also wir haben uns eigentlich mit dem Ziel gegründet, irgendwie Tierproduktion zum Thema zu machen in der Klimabewegung. Dabei ist es uns irgendwie natürlich wichtig, dass irgendwie nicht Kapazitäten irgendwo anders abgezogen werden, sondern dass das eher zusätzlich eigentlich wichtiger ist oder auch eher irgendwie auch der Klimabewegung irgendwie zugutekommen kann, wenn halt wir es irgendwie schaffen, mit mehr Leuten auch vorzugehen oder auch andere Leute ins Boot zu holen und gleichzeitig auch irgendwie Aktivistinnen, die sich bisher aus anderen Gründen mit dem Thema beschäftigt haben, auch ja, da den Aspekt des Klimawandels in die Argumentation zu bringen und in den, ja, damit auch in den Diskurs. Ja, also das war unsere erste große Aktion mit einer Demonstration, letztes Jahr auch anlässlich dieser Eurotiermesse, wo Robin Butt hinterher diese Aktion gemacht hat. Ja. Genau, dann gibt es irgendwie noch viele weitere Netzwerke, die sich irgendwie gegen Klimawandel engagieren in Deutschland und auch weltweit, aber ich habe jetzt vor allem in Deutschland was rausgesucht, das ist, wurde auch schon viel gesagt, beim anlässlich des G20 gibt es, wird es eine Klimaaktion geben. Ja, das finde ich ein wichtig, ja, eigentlich auch ein sehr wichtiger Anlass, weil es irgendwie nochmal eine Möglichkeit ist, das Ganze nicht auch offen zu legen, dass es halt nicht, oder zu kommunizieren, dass es halt nicht einzelne Industriezweige sind, die irgendwie falsch laufen oder besser laufen müssen, sondern dass es also nicht einzelne schwarze Schafe gibt, sondern dass es irgendwie ein ganzes, eigentlich, ja, ein ganzes System ist, was das verursacht und das System auch als solches irgendwie, ja, angegangen werden muss. Dabei natürlich konkret, aber die Botschaft zu kommunizieren, Kapitalismus überwinden, Klimawandel stoppen, ja, finde ich sehr wichtig oder ein sehr wenig wichtiger Anlass, der, glaube ich, oft auch vergessen wird bei jahrelangen Auseinandersetzungen um einen Kohletagebau oder um eine Schlachtfabrik oder so. Das ist, ja, wir alleine das irgendwie nicht schaffen werden oder dass wir es auch nicht schaffen werden, den Klimawandel aufzuhalten, wenn wir diese eine Schlachtfabrik schließen, auch wenn das enorm wichtig ist, sondern dass es irgendwie wir, ja, gesamtgesellschaftlich ansetzen müssen. Ja, dann Ende Gelände, für viele ein Begriff, was irgendwie ein Bündnis, was es geschafft hat, irgendwie tatsächlich tausende Menschen dazu zu bewegen, ja, die Infrastruktur der Kohleindustrie in Deutschland zu blockieren und zu besetzen und damit auch zu zeigen, also das war auch von vornherein irgendwie die Botschaft von Ende Gelände, dass diese Klimakonferenzen es halt nicht schaffen werden, ernstzunehmende irgendwie Lösungen zu entwickeln, die die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels verhindern werden, sondern dass es, ja, dass die Kohlebagger trotzdem weiterlaufen, trotz dieser Verhandlungen und höchstwahrscheinlich auch danach noch eine ganze Weile und dass es an uns liegt oder an sozialen Bewegungen liegt, das Ganze zu stoppen und wir dadurch einen Druck erzeugen müssen und uns nicht auf, ja, unsere Regierenden dabei verlassen können. Ja, in diesem Sinne, was ich auch mir nochmal so ein bisschen finde, ich habe jetzt auch nur ganz oberflächlich geguckt, was es irgendwie für Aktionen in naher Zukunft und habe mich dabei auch nur auf Deutschland und die Nachbarländer und war da eigentlich schon sehr optimistisch oder sehr zuversichtlich, einfach auch zu sehen, was es, ne, also auch wenn diese Nachricht von Klimawandel und was auf dem Spiel steht und was jetzt schon alles passiert, an schlimmen Dingen irgendwie ziemlich erschlagen werden kann, finde ich es auch. Ja, macht mich das nochmal euphorisch auch zu sehen, was da eigentlich gerade so alles passiert oder genau passieren könnte und auch eine Bewegung irgendwie am Wachsen ist und am stärker werden ist. Und wie gesagt, ich habe nur ganz oberflächlich geguckt. Genau, Blockaden und Proteste gegen den nächsten AfD-Parteitag in Köln. Das ist ein bisschen. Aber genau, aber dann sind weitere große Dinge, 24. bis 28. Mai ist ein Klimacamp in Österreich, wo, genau, was sich gegen einen Flughafenausbau in Wien irgendwie richtet. Dann gibt es 21. bis 25. Juni ein Klimacamp in Tschechien, wo auch Kohleindustrie angegangen werden soll. Am 24. Juni, leider zeitgleich, ist eine Hafenblockade in Amsterdam, wo auch ganz viel, genau, Kohle verschifft wird. Am 5. bis 8. Juli sind die Proteste gegen den G20-Gipfel. 18. bis 29. August ist das nächste Klimacamp im Rheinland und auch genau die nächsten Aktionen von Ende Gelände, aber auch von vielen weiteren Akteuren noch weitere Aktionen. Genau. Und wenn ihr Lust habt, genau, euch in den Netzwerk zu engagieren. Wenn ihr da noch weitere Fragen habt, kann ich da auch gerne noch mal mehr zu berichten. Also ja, wir sind ein offenes Netzwerk, wir können sich gerne Leute uns anschließen, zu unseren Treffen kommen, uns diskutieren, Aktionen organisieren etc. Also wir machen so alle 6 Wochen so ein halbtägiges Treffen in unterschiedlichen Orten, je nachdem, da wo gerade irgendwie die meisten Leute sind. Momentan wechselt das immer so zwischen Niedersachsen und Berlin. Aber es kann gerne erweitert werden. Genau, das nächste Treffen ist am 20. Mai, voraussichtlich in Hannover. Und genau, aktuelle Termine erfahrt ihr auf unserer Homepage. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne per Mail an uns wenden. Ja, oder auch gerne jetzt noch Sachen fragen. Ja, ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Wir würden jetzt zur Diskussion kommen, die ich versuchen werde zu moderieren. Wir machen das so, dass ihr erst inhaltliche Nachfragen, Verständnisfragen stellen könnt und nicht direkt am Anfang jetzt kontroverse Diskussionspunkte, sondern vielleicht erst, wenn die ersten Fragen so geklärt sind. Wir nehmen den Vortrag auf und wir nehmen auch die Diskussion auf. Wenn ihr nicht möchtet, dass eure Frage oder euer Diskussionsbeitrag aufgenommen wird und eventuell im Internet veröffentlicht wird, sagt ihr vorher Bescheid, dann stellen wir die Aufnahme aus. Und wenn ihr das auch nicht möchtet, also vorher Bescheid zu sagen, dann müsstet ihr leider privat mit dem Referenten persönlich nach dem Vortrag das mal besprechen, klären. Ja. Genau. Gibt es erstmal Fragen noch zu den Inhalten des Vortrags? Ja, Johann?
995, wieder bei der Team auch angehört, waren es jetzt wirklich eine Person pro Staat oder waren es jetzt 5 aus jedem Staat? Und du meinst, es ist gar nicht das Staat insgesamt? Also waren es jetzt wirklich so viele oder war das jetzt so eine Aufteilung?
Also Vertreter von den Staaten, ja. Also VertreterInnen von den Staaten. Die haben sich da...
Okay, also nicht so eine... Haben so viele Leute geschickt?
Wie viele Leute geschickt haben? Nee, das weiß ich nicht. Aber, also, oh Gott, das... Vielleicht kann das auch wer anders... Genau, vielleicht kannst du das besser machen.
Ja, also, schon angestellt, das sind ausgewählt. Ja. Aber je nachdem, wie fern auch das Land, das an dieser ganzen Geschichte.
Okay, noch weitere Fragen? Dann gerne kontroverse Einschätzungen oder Argumente. Ja.
Ich wollte bezüglich auf die Frage, warum die Agrarindustrie oder die Agrarindustrie so einflussreich ist. Ich weiß nicht, warum die Wirtschaftsleistung in der Schätzung ist, dass mehr als 1-2% sind, aber ich glaube, das liegt hauptsächlich an der Unternehmensgröße. Also bei Johann Saaten haben wir viele mitgekriegt. Ich habe mal nicht den Fleischatlas, sondern den Kazernatlas von der Wirtschaft, der sehr, sehr, sehr interessant ist. Es gab einen Feier auf vorher Zusammenschluss, der hat eine dreifache Fusionssumme. International alleine, also es gibt halt gigantische Landwirtschaftskonzerne, die sind die größten Konzerne der Welt und für die ist halt irgendwie, was weiß ich, 10 Millionen Euro für Lobbyarbeit im Jahr gar nichts. Und dadurch, also ich glaube, wenn man jetzt Unternehmen mit 10 Mitarbeitern hat, und davon ganz viele, ist jedes Unternehmen weniger bereit zu investieren in Lobbyarbeit, auch wenn du Verband hast, dann will man halt eben einfach gigantische Unternehmen machen. Und das ist im Agrarsektor in meiner Meinung nach ein Riesenproblem, deswegen die eben
für. Das kann natürlich sein, dass die 1-2% des Zuges allein auf die Landwirtschaft erzeugt oder doch überwandt wird oder Kirchhardt-Riesenblatt auf. So. Und das kann natürlich sein, dass der ganze Rattenschwanz, den du auf dich gehört hast,
du hattest dich gemeldet? Achso, dann war das irgendwie nach einer Bewegung, die ich falsch interpretiert habe. Aber ja.
Also habe ich ja vorher auch schon gesagt, also das ist halt, ne, in anderen Industriezweigen läuft das eh nicht ab. Also der ADAC würde auch, macht auch richtig viel Lobbyarbeit für und würde sich auch dagegen stellen, wenn weniger Autobahnen ausgebaut werden sollen, und bei der Flugindustrie ist das ähnlich. Also es ist, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil ich das nicht irgendwie nicht so viel dazu mich beschäftigt habe, wie das im Vergleich ist. Genau, also ob jetzt tatsächlich, genau, also ob jetzt irgendwie andere Industriezweige, die viel stärker sind, trotzdem weniger Einfluss haben. Und, also ja, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber würde ich auch anzweifeln, dass das so wäre.
Du warst also?
Ich hatte noch die Überlegung, halt, dass viele Leute zum Beispiel aus dem Bauernverband auch in der Politik irgendwie tätig sind und es halt viel Überschneidung gibt, dass die halt auch in der CDU und so weiter irgendwie was zu sagen haben und dadurch halt auch irgendwie einen Einfluss haben.
Ja.
Ja, ich glaube, ein Problem ist halt auch einfach, dass es ja eine ganz krasse, starke Hierarchie innerhalb der Ministerien gibt. Also das heißt, das Wirtschaftsministerium und Arbeitsministerium hat immer Vorrang vom Umweltministerium. Die Hendricks, auch wenn sie da offensichtlich mit ziemlich Scheißaktion gerissen hat, hat ja mal einen ganz vernünftigen Plan vorgeschlagen. Aber jeder andere Minister, da wäre zu sagen als sie, oder wenn er nicht, also nichts von diesem Plan über, da standen halt wirklich Sachen drin. Aber sobald er Arbeitsplätze gefährdet, sobald er irgendwas macht, was der Wirtschaft schadet, darf das gestimmt werden und wird das gestimmt. Sie hat dann aber auch vorgeschlagen, das Umweltministerium aufzulösen und letztendlich der Vertreter in alle Ministerien zu schicken, weil eigentlich es an sich gar nicht nötig ist, sondern jede Entscheidung von vornherein auf diese Klimaverträglichkeit zu überprüfen, wäre ein super spannender Faktor, aber das ist halt einfach, da darf scheinbar jeder den Rohstift ansetzen und dann ist das halt verhöhnt. Ich frage es, wie man das halt einfach.
Während des Vortrags kamen ja schon so ein, zwei Mal Diskussionen auf. Es ging da, glaube ich, unter anderem um die Bewertung von diesen Konferenzen oder auch Klimaschutzplänen der Bundesregierung, wie das jetzt einzuschätzen ist. Gibt es dazu noch Beiträge vielleicht?
Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Im Gegensatz zu den anderen Industriebereichen ist die Landwirtschaft ja immer noch sehr klein strukturiert. Also es gibt ja die Bauernhöfe und da gibt es einen Zusammenschluss, aber jetzt im Vergleich zu großen Kohleindustrien oder Stahlindustrien ist immer noch klein strukturiert. Ganz viele Bauern stehen kurz vorm Ruin, sind hochverschuldet. Ist das auch so ein bisschen eine Chance, dass sich da was ändern könnte? Weil in den letzten Jahren haben wir gezeigt, dass man mit Biolandwirtschaft irgendwie stabilere Erträge hat, man nicht so bedroht ist von Überschuldung und so, dass das auch so ein bisschen so ein Anreiz sein kann, dass die Leute vielleicht zu Bio wechseln oder dass dann vielleicht mal ein Mastbetrieb nicht gebaut wird oder eine Stelle nicht wird. Die Erfahrung oder?
Ich habe die, oder, ja.
Ja, bist du das?
Also ich würde erstmal diese Einschätzung ein bisschen widersprechen. Also es sind so bestimmte Bereiche, wo es eine ganz starke Konzentration hat. Also zum Beispiel hat der Import von Ölen oder auch von Futtermitteln, ne? Also Soja-Importe, das sind halt irgendwie da 4 oder 5 Unternehmen, die das halt weltweit halt irgendwie abwickeln. Das sind Unternehmen, die sind halt größer als Coca-Cola oder auch teilweise als Automobilkonzerne und so. Ne? Also, dass es nur Bauernhöfe sind, das ist regional total unterschiedlich. In Ostdeutschland beispielsweise sind es halt überwiegend halt große Konzerne, die halt das halt besitzen und halt auch bewirtschaften. Ich glaube, das wird auch in diesem Konzernatlas, von dem du schon mal gesprochen hast, ganz gut deutlich, den haben wir da auch ausliegen. Und ich würde, grundsätzlich würde ich halt schon sagen, dass, wenn es halt Veränderungen, egal, also jetzt nicht unbedingt im Klima, sondern auch in anderen Bereichen, im Bereich der Landwirtschaft halt irgendwie gehen sollte, dann braucht es natürlich halt auch die Landwirte oder die Arbeiter und Landarbeiter, die da halt beschäftigt sind, die sich damit dafür einsetzen. So, ne? Und von daher ist das schon eher der Ansatzpunkt, um Veränderungen halt zu erreichen, als genau jetzt nur über die Politik halt irgendwie so zu gehen. Aber die spannende Frage ist dann natürlich, wie macht man das, wie bringt man halt, halt auch die Bäuerinnen und Bäuer und Landwirte und Landarbeiter halt so auf seine Seite oder halt die Arbeiter halt in den Schacht bringen. Halt,
ja, gut.
Ja, also anschließend, da ich meine, klar sind es auch große Konzerne, aber andererseits würde ich meinem Vorredner da schon recht geben, man hat schon sozusagen bei der Landwirtschaft ja schon noch mehr sozusagen auch ein bisschen kleinere Akteure als jetzt bei Zumburg beispielsweise sowas wie Kohleabbau. Es gibt nicht irgendwie noch so ganz viele kleine Kohletagebäuchen, sondern das sind wirklich große Konzerne und da gibt es vielleicht schon irgendwie so eine bestimmte Potenzial oder so von mehr Menschen, die da involviert sind, die sich ja auch zum Beispiel zusammenschließen bei dieser Beispiel bäuerlichen Landwirtschaft.
Arbeitskreis bäuerliche Landwirtschaft.
Genau, Arbeitskreis bäuerliche Landwirtschaft, ne, die so ja auch Lobbyarbeit für sich betreiben, aber die haben natürlich auch erstmal nur Interesse daran zu überleben, also Geld zu machen, also zu wirtschaften und nicht irgendwie zum Beispiel sich mit Tierbefreiung einzusetzen oder so. Also da muss man schon mal gucken, okay, das sind dann ja auch wieder bestimmte Interessen, die sagen dann irgendwie, okay, die Böden dürfen nicht überdüngt werden, aber trotzdem ist es ja immer innerhalb noch dieses kapitalistischen Systems, in dem sie irgendwie ihr Überleben kämpfen. Und ich glaube, man muss schon ein bisschen gucken, wie viel Potenzial hat das eigentlich, sozusagen, wie viel emanzipatorisches Potenzial ist da auch.
Dann warst du
schon schwierig. So.
Ja. Also ich glaube, ich habe auch keine Zahlen, aber ich glaube, wie klein eigentlich doch der Anteil dieser romantischen Forschung des kleinen Bauers an der Gesamtproduktion ist, der gerade die haben, das Landdemo hier war. Das ist ja eben gerade eine Demonstration von kleinen Bauern gegen die große Agrarindustrie. Und das ist eine zwar gut besuchte, ich weiß nicht, 18.000 oder wie viel da war?
10.000 hat jetzt.
10.000? Okay. Es ist schon eine große Demo, aber es ist trotzdem eben eine Demonstration genau derer, die man für normal hält, gegen das, was tatsächlich normal ist. Also deswegen.
Ja.
Ja, ich würde auch da anknüpfen sagen, also ich würde dieses Biobauerntum auch gar nicht zu sehr romantisieren. Also das ist auch nicht besonders attraktiv, also auch da sind irgendwie müssen die Landwirte irgendwie 50, 60 Stunden arbeiten, kann ich in Urlaub fahren und so weiter. Also das ist auch nicht unbedingt was, also so wie der Markt, also so knallhart wie der Markt gerade ist, ist das glaube ich auch nicht unbedingt attraktiver, für die Interessen der Bauern jetzt irgendwie Bio zu produzieren als konventionell oder vergleichsweise für ihre, von den Arbeitszeiten zum Teil sogar schlimmer, oder? Schwieriger oder auch.
Achso, ja, Marcel?
Ja, ich wollte mal eingehen auf die ganze Frage von Mobilisierung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die in der Landwirtschaft aktiv sind und Transformation irgendwie mit dem Bewusstsein, Bedürfnis quasi aus den Interessen der Landwirtschaft selbst heraus. Ich finde das insofern, also praktisch ist das natürlich erstmal eine nachvollziehbare Idee, aber ich habe das Gefühl, dass der Bauernverband das schon ziemlich gut macht mit dieser Konservierung nach innen über diesen Mythos der Stigmatisierung. Das fand ich bei diesem Zitat auch mit dem VW-Konflikt vorhin so interessant. Das Gefühl habe, eine Stigmatisierung, also jetzt mal rein auf einer fachlichen, also auf einer analytischen Ebene, stigmatisiert ja quasi der Bauernverband in dem Moment eher die Kritik, weil selber, er wird ja nicht, die Bauern werden nicht stigmatisiert, wenn man sagt, das ist gut fürs Klima, also irgendwie weniger Fleisch fürs Klima. Das ist ja keine Stigmatisierung, sondern tatsächlich ein relativ naturwissenschaftlich belegbarer Fakt. Die Frage ist ja, dass aber diese Stigmatisierung als politische Waffe genutzt werden kann, und das ist ja leider so, dass tatsächlich jetzt irgendwie sowas funktioniert, das machen die Rechtspolitiker genauso, das ist ja so ein Revolutionsmodell, was gut funktioniert. Ne? Wir sind jetzt die Benachteiligten, wir sind jetzt die Armen und wir werden schlecht behandelt, wir werden mit Vorurteilen konfrontiert, die so nicht stimmen. Und ich habe das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass die Selbstwahrnehmung von Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, also sowohl jetzt im Bauernbereich als auch in der Fleischproduktion und so weiter, auch Mastbetriebe, dass diese Selbstwahrnehmung als alle machen uns fertig ziemlich gut funktioniert. Und auf der Grundlage ist es eine denkbar schwierig, für soziale Bewegungen da anzuknüpfen und sowas wie Eigeninteresse sichtbar zu machen. Vor allem, wenn die Argumente primär eben moralisch funktionieren und nicht wirtschaftlich, was halt leider für viele Leute eben ein überzeugendes Argument erstmal ist. Das heißt, wir müssen uns klar machen, als Ökologiebewegung und als Tierrechtsbewegung, was auch immer, wollen wir den Leuten erstmal ihre Substanz. Natürlich wollen wir das nicht wirklich. Wir würden gerne eine andere Wirtschaftsweise, wenn Leute auch wie für Monopol stehen und unter guten Bedingungen coole Sachen produzieren. Aber praktisch gesehen nehmen wir es an oder nehmen es auf als einen Angriff ihrer Existenz. So. Und ja, das sozusagen als Rahmenbedingung, warum das auch ziemlich schwierig ist, glaube ich, eben in dem Bereich mit Leuten halt zu kooperieren. Und das ist eben nicht nur am mangelnden Klassenbewusstsein liegt, was ja auch eine Perspektive ist, die sicherlich auch nicht vollkommen falsch ist, sondern dass die Gründe für das mangelnde Klassenbewusstsein, wenn man das mal so nennen will, eben nicht nur daran liegen, dass die Leute nicht irgendwie genug gelesen haben, sondern dass es halt, ja, dass sozusagen da auch für gearbeitet wird, in dem Fall eben zum Beispiel vom Bauernverband, dass die Solidarisierung oder die Assoziation mit dem, was als Kritik wahrgenommen wird, eigentlich fast unmöglich gemacht wird. Also sie ist ernst oder nehme es stark so wahr und kriegt das eigentlich am meisten so mit.
Ja, das ist ja ganz die Erklärung für die Erfolg der Revolution im Bereich. Das ist halt genau das Ganze danach. Ja. Deswegen, also da war ich glaube ich vorhin noch einer Meinung, dass die nicht an sich den Klimawandel kacke finden, aber einfach ihre Argumentation, die haben gerade dagegen läuft und die hat da gut funktioniert und sie deswegen einfach tendenziell arbeiten sind. Weil die konventionelle Arbeitsplätze leuten.
Ja, und wir müssen uns auch klar machen, genau was ich eben auch schon gesagt habe, dass es gerade momentan halt auch relativ schlecht aussieht, weil es keine attraktiven Alternativen gibt. Also weil halt auch die bio-vegane Landwirtschaft, selbst wenn sie irgendwie bedeutsamer ist, wäre, als sie jetzt gerade ist, wahrscheinlich auch keine für die einzelnen Menschen, die da arbeiten. Außer sie sind halt so überzeugt von der Sache, aber außerhalb davon keine wirklich gute Alternative ist. Oder auch in Obst- und Gemüseanbau gibt es irgendwie krasse Bedingungen mit Leiharbeiterinnen und so weiter. Also das ist, also man muss halt viel weiter ansetzen. Auch.
Ja, Johannes.
Gibt's denn, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber gibt es denn so Berechnungen, wie es wäre, wenn diese Landnutzungsflächen mit anderen proteinhaltigen pflanzlichen Pflanzen gebaut werden, ob das überhaupt attraktiv wäre als Alternative für Wochen? Also es wäre ja eigentlich interessant, wenn jemand dann sagt, es wäre immer noch kapitalistisch, aber es wäre irgendwie recht. Trotzdem finde ich interessant, die Leute zu sagen, nur mal auf Tiere zu töten, guck mal, brauchst du das noch, ist genauso geil, wenn du einfach Puder und du hast ein, was weiß ich, so Tiere, kleines Gewissen, egal. Aber gibt es dazu überhaupt so Berechnungen? Ich habe irgendwann mal in einem sehr alten, ich glaube, es hieß mal vegan, warum, ich weiß nicht, wer heißt das, ich glaube, die hat mal sowas hochgerechnet, wie mal Daumen, irgendwie, wenn das Walnussprotein, also Walnussbäume zum Beispiel, und überhaupt wäre es halt total super, weil das Protein ist halt toll ist. Und ich dann wieder fragt, ja okay gut, aber das ist das auch trotzdem ist sehr schwierig, dass der keine Ahnung, was da wieder für Prozesse dahinter sind. Aber eigentlich fand ich die Idee ziemlich spannend. Also vielleicht ist es halt cool, wenn man nicht nur weiß, was man ist. Ich weiß, ich kann mich dann wahrscheinlich überhaupt nicht mit abgreifen. Gibt es dazu so?
Sandra, wolltest du direkt dazu was sagen?
Ich wollte was zu mir vegan antworten.
Ja gut, dann. Ja.
Also ich kann das auch. Ich wüsste nicht, was da für Studien gibt. Oder es ist auch sehr schwer, das pauschal. Ne? Also die Bauern, die jetzt so eine Mastanlage haben und stattdessen irgendwie Pflanzen anbauen müssen, bräuchten dann ja wieder tatsächlich, also die Einzelnen bräuchten dann ja eine viel größere Fläche zum Beispiel oder so. Also das ist schon so schwer, das so zu machen. Aber ich kenne auch keine Stufen. Die Futter kaufen ja ein, oder?
Ja. Sandra?
Ja. Genau, bio-vegane Anbau, ja, oder du hattest ja eben angesprochen, dass es so schwierig wäre, dann halt Betriebe dazu bekommen, so anzubauen, beziehungsweise dass es da einfach so eine sehr kleine Bewegung zu gibt. Gibt da gerade über den Daniel, die vielleicht einige kennen, zum Anbau, versuchen Betriebe, die, ich sag mal, zufälligerweise schon so produzieren, also bio-vegan dazu zu kriegen, dass dann halt auch die Zertifizierungsklasse dazu zu machen und dass sie das halt im Prinzip als Qualitätsmerkmal damit zu verkaufen können. Und so wollen die das halt flächendeckender hinbekommen. Und dann wird es gar nicht über die moralische Schiene irgendwie gehen, sondern halt wirklich das so als neues Siegel zu etablieren.
ganzen Wirtschaft, das ist alles
genau. Und dann gibt es halt Höfe, die zufälligerweise eh schon Plan anbauen und die würden dann so eine Zertifizierung kriegen und das wird dann als Qualitätsmerkmal. Genau, die Bewegung.
Und was ich sogar, ich weiß gar nicht, was dabei rausgekommen ist, aber was ich mal mitgekriegt habe, dass da schon noch darüber diskutiert wurde, ob in diesem Siegel bio-vegane Landwirtschaft auch soziale Standards, also arbeitsrechtliche Standards mit aufgenommen werden sollen.
So, das kann sein, dass sich das dann zynisch nennt.
Ja, also ich habe es nur noch so am Rande mitbekommen, aber finde ich auch noch.
Klimatechnisch, die Frage, ob man da so viel von hat, weil wir haben ja in Deutschland einen unglaublich hohen Düngeüberschuss und die bringen ganz viel Dünger auf Felder auf, die ja schon total gesättigt ist und es macht ja Sinn, die Nährstoffe, die man hat, vielleicht noch auf diesen Feldern aufzubringen. Und dann sind ja die Felder, die dann bio-vegan geackert werden, viel, viel ineffizienter als wenn man jetzt hier Nährstoffe, die schon im Überfluss vorhanden sind, wo man wirklich gar nicht wissen, wohin damit die benutzen.
Geld dazu?
Die sind ja noch da, die sind ja produziert. Also da muss man ja ansetzen, dass die nicht mehr produziert wird. Insofern finde ich, ist das jetzt kein Argument gegen Bio-Vegan-Landbau zu sagen, wir haben ja so viel Gülle, irgendwo muss sie hin. Also so, es geht ja eher darum, bei Bio-Vegan-Landbau wirklich zu sagen, ey Leute, es geht auch ohne. Wir brauchen keine Gülle, wir brauchen keinen tierischen Dünger. Es geht auch sozusagen eine vegane Landwirtschaft zu machen und sozusagen verschiedene Formen von Landwirtschaft, wie eben, ja, die trotzdem funktioniert, auch ohne Ausbeutung von Menschen, von Tieren und eben auch von Idealen von Menschen. Das ist natürlich, glaube ich, nicht cool, wenn es da auch eine soziale Standards gibt. Aber erstmal geht es ja auch darum, wie kommt diese Gülle her, also wie kommt halt von den großen Wasseranlagen her.
Ja. Ich glaube, wir diskutieren ja nur noch ein bisschen, wie die Industrie regulär ist. Das ist, glaube ich, einfach so, dass überall, was es im Moment gibt, ist, dass theoretisch könnte man das nutzen und es wäre nicht schlimm, aber natürlich geht es dabei darum, irgendwie dauerhafte Alternativen zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass es jetzt so schlimm gegen das Gebiet ist.
Ja,
also
ich glaube,
dass
es
kooperiert ihr halt mit anderen Organisationen oder auch irgendwie vielleicht schon mit, keine Ahnung, Landwirten oder wem auch immer in dem Bereich, also eurer Organisation? Habt ihr es vor?
Bisher nicht. Also wir haben halt was wir letztes Jahr und dieses Jahr auch wieder machen, ist so das Landwirtschaftsbarrio auf den Klimacamp im Rheinland zu mitorganisieren. Und das ist schon eine Kooperation mit Via Campesina beispielsweise. Und auch mit solidarischen Landwirtschaften. Die haben da auch mit, bei dem Verband von solidarischer Landwirtschaft haben da auch mit organisiert. Das war bisher so eine punktuelle Kooperation. Und ja, perspektivisch oder das Ganze ist, das mit ins Netzwerk reinzuholen, ist das gar nicht ausgeschlossen. Wir diskutieren auch darüber, wie wir das schaffen können, auch breiter aufgestellt zu sein. Und ja, aber es ist auch vergleichsweise noch ein sehr junges Netzwerk. Also stimmt, es wurde auch gar nicht erwähnt. Also wir haben uns erst Ende 2015 wurde es auch erst gegründet.
Ja, Lernfrage, weil das anscheinend eigentlich eine gute. Warum wird dann nicht unbedingt auf pflanzliche Dünger zurückgegriffen? Also was macht tierische Dünger so effizient?
Ist da. Also ja, es gibt sie halt und man weiß nicht, wohin damit. Oder, also das wäre jetzt so eine.
Was gibt es für Pflanzen?
Das, was
für
die Energie ist. Die Schale von der Ziegel schätze ich schon, das ist ein gutes Strahlen. Also, es gibt ja trotzdem aber normal
Abfall. Weil es bei den Minuten also auch die
ja, ich würde das dann mal beenden. Was? Ach so, das war so eine, jetzt mal Schluss, ist schon zu spät. Okay, ach so. Okay, wer Birte war das?
Ich war im ja auch schon zugelassene
vielleicht einen Satz zu diesem Güllesein, also es gibt ja schon eine ganze Reihe von anderen Problemen, auch also nicht nur Antibiotika, die damit verbunden sind, sondern es sind aber viel zu viele Nährstoffe in den Bodenkack reinkommen und dann ins Grundwasser und dann in die Flüsse und so. Und eine zweite Sache, vielleicht auch eine Überleitung zur nächsten Veranstaltung, ist diese ganzen Futtermittel, die hier importiert werden, um die Tiere zu ernähren. Also es müssen halt Futtermittel importiert werden, um halt den Tierbestand halt auch so zu erhalten. Ich meine, die ganzen Nährstoffe werden dort, also in Lateinamerika, also wenn es um Soja geht, halt angebaut, werden dann hierher verschifft. Hier hat man das Problem halt irgendwie, dass man hier so viele Nahrungsmittel hat, dort düngt man halt Mineraldüngern, so Chemiedünger in einem riesengroßen Umfang, um da halt überhaupt, also um da Erträge aus dem Boden halt irgendwie so zu kriegen. Also das ist ja auch nochmal irgendwie so eine für dich halt so eine Perspektive, die da halt auch so mit so zusammenhängt.
Globale
Unterscheidung
von Nährstoff oder?
Ja, ich weiß nicht, welchen Ausmaß macht. Es ist auch vernachlässigbar, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass irgendwie sowas wie ein Drittel des Eiweißbedarfs von den Tieren hier wird halt importiert. So, das ist ja jetzt auch nicht wenig. Und genau. Und
auf jeden Fall ist es ja so, dass sie das exportieren, was sie haben in Lateinamerika. Das ist ja der noch schlimmere Effekt. Das ist ja eigentlich alles natürlich immer weggeben, also aus ihrem Kreis und entfernt. Und irgendwie am Arsch.
Zu diesen globalen Zusammenhängen und welche Rolle der Hamburger Hafen da spielt, gibt es ja dann auch nochmal unsere Hafenrundfahrt. Also wer da jetzt vielleicht noch mehr Interesse hat, ja, gerne anmelden.